Der vierte Kreis, meine Geburt in eine neue Welt. Jetzt komme ich zum wichtigsten, zum vierten Kreis. Was habe ich dort erlebt? Was war mit mir? Es braucht kein umfangreiches Kapitel zu werden, aber wohl das weitaus wichtigste. Dazu habe ich das alles erlebt, was ich von den drei anderen Kreisen erzählte. Dazu bin ich vom Bauernhof in jener Nacht weggefahren. Alles findet seinen Sinn, glaube ich, wenn ich von diesen Erlebnissen in mir selbst erzähle. Vorher geschah manches in Begegnungen, in Ereignissen, manches Wunderbare, eigentlich oft Unglaubhafte. Ich sagte schon am Schluss meines vorigen Buches im Wunder vom Ende der Kriege, wie ich das lebhafte Geschehen um mich herum als unangenehm, als mir unangemessen empfunden hatte. Ich fand etwas Unbefriedigendes dabei, obwohl ich natürlich glücklich war, dass es geschah und wie es geschah. Ich spürte schon immer all dieser Lärm. Es ist doch alles in uns, das heißt in unserem eigenen Leben, im Innern, das über Zeit und Raum steht. Aber was sind Zeit und Raum? Was ist eigentlich die Tora? Was ist das Wort? Und immer schon träumte ich davon, wie wichtig es wäre, aus der zwingenden Hektik des Lebens in eine innere Ruhe dieses gleichen Lebens treten zu können. Aber wie? Jeder Tag fordert einen Ganz. Es war Schicksal. Die Welt gab keine Ruhe. Nun, die Welt gab mir auf einmal Ruhe. Auf eine Weise, die ich anfänglich als solche gar nicht verstand. Aber bald spürte ich bin hier in eine wunderbare Welt eingetreten. Voller Wunder, voller Liebe. Ich bin zu mir selber gekommen. Ich bin die Welt und diese Welt bin ich. Und das gilt im Prinzip für jeden Menschen. Der Mensch als Bild und Gleichnis Gottes, der Mensch als Gottes gegenüber. Davon will ich jetzt in diesem vierten Kreis erzählen. Und schließlich entdeckte ich dort mich selber. Denn immer scheint es so, dass man von sich denkt, was andere von einem sagen oder, wenn das gar nicht gefällt, was andere dann von einem sagen oder denken könnten, dass man aber doch eigentlich jemand ist, der selber sagt, er sei der und der, kommt selten vor. Wer aber ist es, der selber etwas von sich sagt? Bin ich das? Wo bin ich dann? Wer bin ich dann? Ist das vielleicht meine stille, ewige Seite, die sich nicht darum kümmern muss, was andere von einem sagen, was die Gesellschaft von einem hält oder von einem erwartet? Ich kenne diese ewige Seite nicht. Ich bin sie selber. Ist das Gott in mir? Ist das Gottes Odem, sein Neshem, sein Atem? Also meine Neshama, der eigentliche Kern, der Sinn meines Lebens? Es ist vielleicht dieses schweigende Zwiegespräch, das meine Stimmungen bewirkt. In mir ist dann die Stimme Gottes. Ich höre sie, weil sie zeiträumlich schweigen muss. Deshalb sage ich auch, sie äußert sich in meiner Stimmung. Ich kann deshalb auch verstimmt sein und ich kann deshalb auch denken, dies oder jenes sei bestimmt so oder eine Sache habe ihre Bestimmung. Man könne etwas bestimmen. Ich kam durch die Stille zu mir. Das heißt, es war Lärm genug da. Aber auf einmal, ein Prozess von Wochen vielleicht, ein Prozess, der nicht mehr aufhörte, der jetzt über 40 Jahre später immer noch währt, brach in mir durch, drängte sich, meine Persönlichkeit zu bestimmen. Wie geschah das? Natürlich kann ich keinen direkten Anlass angeben. Der wäre dann zeiträumlich und wahrscheinlich ein Pseudo-Anlass, ein Schein. Ich kann nur sagen, ich distanzierte mich vom Lärm der Welt, von Philosophien, von Weltanschauungen, von dem, was man sagt, was man tut. Ich spürte, es muss doch etwas sein, das über allem ist, das alles zusammenfasst, alles, aus allen Zeiten, aus allen Leben, das also irgendwo zeitlos sein muss. War es das Wort, die Sprache? Denn, wenn auch stumm, mit Gott in mir, mit Gott, der in mir wohnt, unterhielt ich mich durch das Wort, durch Gefühle von Gut und Böse, durch Bilder einer Welt, die nicht identisch ist mit unserer Welt, die aber gewiss auch diese Welt enthält. Ich dachte an das Bild der Herde und des guten Hirten. Dieser würde nicht zulassen, dass unsere Welt, unsere Wirklichkeit im Großen der ganzen Herde fehlt. Er würde dieses vielleicht kranke Schaf dieses vielleicht von den anderen Verstoßene gewiss zurückholen. Wohin es auch entwichen wäre, in Richtung Abgrund oder in Richtung einer schwindelerregenden Höhe. Der Gedanke an das Wort, an Sprache war es, womit ich mich befasste. Ich konnte zum Beispiel meine eigene Verfassung für mich selbst nicht umschreiben. Ich spürte schon, dass mir vollkommen anderes geschah, als ich erwartet hatte, als sicher, als gewiss erwartet hatte. Mir war klar, dass das Mann, die Gesellschaft, jetzt, da ich schon einige Wochen als Verhafteter galt, sagen würde, kein Mensch sitzt, ohne dass irgendwas dran ist, was behauptet wird. Die Gesellschaft kann sich nicht so irren, sie hat schon ihren guten Instinkt. Zugleich wusste ich, wie heuchlerisch die Gesellschaft war. Das gesunde Volksempfinden hatte mir in den Jahren seit 1933 schon so manches gesagt. Zugleich wusste ich, dass man ganz gut wissen konnte, dass tausende Juden durch das, was mir in den Kriegsjahren als Schicksal zugeschickt wurde, in ihrem irdischen Leben hier Freude, Hoffnung, Liebe empfunden hatten, oft ihr irdisches Leben hier verlängernd. Das alles gegenüber einer Welt der Geschäftstüchtigkeit, der Heuchelei, der Grausamkeit. Und ich spürte schon bald, dass das Schlimme viel größer war, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Auch das brodelte an der Basis in mir, so vieles. Und dann fiel mir, irgendwann damals im Juni 45, das Bild der Arche von Noah ein, der Teva, wie sie im Hebräischen der Bibel heißt. Und ich wusste schon länger als ein Jahrzehnt, dass Teva auch Wort bedeutet. Und ich wusste ebenfalls aus einem Gespräch 1932 mit dem jüdischen Lehrer Goldmann, dass die Maße der Arche genau das hebräische Wort für Sprache bildeten, eben Lashon, 30, 300, 50. Klammer auf, die hebräischen Buchstaben sind im Kern Zahlen. Etwas davon drückt sich sogar im deutschen Wort erzählen aus. Klammer zu. Schon damals dachte ich, merkwürdig, dass ein Wort Sprache besteht, das die Maße hat von der Teva, vom Wort und von der Arche. Es muss doch eine Arche irgendwann und irgendwo gegeben haben, sonst würde die Bibel nicht dieses Schiff nennen. Mit allem darin, allem. Umfasst die Sprache nicht ebenfalls alles? Man kann doch im Wort alles ausdrücken, männlich und weiblich, und dazu alles, was als Nahrung für das Wort da ist, alles Grüne, alles Wachsende, kommend und gehend. Bin ich auch darin? Und allemann? Sind die Gegensätze auch darin? Männlich-weiblich, spendend und empfangend? Vom Menschen sogar in Form von Söhnen und ihren Frauen. Man nannte Goldmann liebspöttisch den Sterngucker, weil er schön gebundene Hefte besaß, worin er allerlei Astronomisches in farbigen Zeichnungen dargestellt hatte, mit von ihm in schöner Schrift hebräisch geschriebenen Erklärungen. Also gar nichts Astrologisches, nur populäre Darstellungen über den Kosmos. Doch hatte mich seine Erzählung an irgendeinem Abend im Herbst 1932 mehr und anders beeindruckt. Denn dass Sprache so sein kann, dass Maße im Räumlichen das Wort Sprache Zunge bildeten. Und jetzt überlegte ich bei mir, dass also tatsächlich alles ins Wort gefasst werden kann. Alles Leben, menschlich, animalisch, pflanzlich. Alles in das eine Wort, in die eine Teva, Arche. Das ganze Leben im Wort. Auch Schöpfung im Wort. Man nennt in unserer Art des Judentums Gott auch Hashem, der Name. Name ist das Benennen im Wort, in Worten. Und mir war klar, dass Gott, Elohim im Hebräischen, doch eigentlich eben dieses Allumfassende bedeutet. Alles Ele, alles, was sich einem zeigt, dieses und jenes und dieses andere, dieses und jenes, alles in Vielzahl, in Mehrzahl, wie es im, das männliche Mehrzahlsuffix, ausdrückt. Und Elohim, Gott der Eine, der Vater, der Ursprung, Urquelle von allem. Er fasst alles zusammen, wie die Arche, die Teva, auf sein Geheiß alles zusammenfasst. Elohim und die Teva, Gott und das Wort, die Arche. Noah im Wort, ich im Wort, mit meiner ganzen Welt. In der Teva überlebt Noah mit seiner Welt. Nachdem alles untergegangen ist, kommen Noah und der ganze Inhalt der Teva wieder lebend heraus. Das Wort enthält nicht nur das Äußere, das irdisch Hörbare, es hat auch lebendigen Inhalt, mich und meine Welt zum Beispiel. Ich hatte schon vom ersten Tag an angefangen, allerlei zu notieren. Ich denke, während es mir im Schreiben einfällt, ich muss schreiben oder reden, dann kommt es mir auch. Das war schon seit meiner Schulzeit so. Ich schrieb Aufsätze. Vorher wusste ich gar nicht, was ich schreiben sollte. Die Aufsätze kamen mir im Schreiben, auch Gedichte. Später im Institut ging es mir mit wissenschaftlichen Artikeln so, die die damalige Welt sogar sehr gut und wichtig fand. Ich konnte irgendwann am Tage oder in der Nacht innerhalb von einer oder zwei Stunden ohne Quellen einen guten Artikel schreiben. Das tue ich immer noch. Und so kam mir im Schreiben auch der Gedanke, dass in der Bibel bei der Namensgebung von Noah erzählt wird, er werde der Tröster sein, wenn alles untergeht, wenn alles verdorben sein wird. Und gerade aus den Raummaßen der Teva, der Arche, die als Maße des Wortes das Wort Sprache bilden, fiel mir ein, dass der Name Noah, Wurzel des Wortes Trost, als Maße die Zeichen Nun und Chet hat, die 50 und die 8, die 58. Und es hatte mich schon berührt, dass im September 1939, dem Ausbruch des Krieges, das jüdisch-biblische 58. Jahrhundert begann. Der Krieg fing mit dem Neujahr des Jahres 5700 an. Jetzt erst wusste ich, es wird ein entscheidendes Jahrhundert werden für die ganze Welt. Denn Noah ist der Ursprung, der Vater der neuen Welt, der Welt nach der Flut. Er ist der Vater der 70 biblischen Völker. Das Jahr des Noah, das Jahrhundert des Vaters der Völker. Die Welt, da der Trost, der Tröster kommt. Die Tatsache einer Flut, die die ganze Welt überflutet, sogar 15 Ellen über die höchsten Berge, wich der Tatsache, dass es biblisch jetzt das 58. Jahrhundert war, dass sich jetzt der Tröster im Menschen im Maßstab des Zeitlichen erfüllte. Die Freude, das einzusehen, war entscheidend für mein Leben. Weil es so im Menschlichen war, entdeckte ich es jetzt auch im Zeitlichen, im biblisch-zeitlichen. Ich hatte noch nie und nirgends gehört oder gelesen, dass man das so wusste, dass Juden gelehrte Weise es so gesehen hatten. Natürlich konnte es sein, dass es einige gab, die es auch so wussten, aber ich hatte das jetzt bei mir so empfunden. Und es kamen mir Bruchstücke von Gesprächen in Erinnerung, wobei ich spürte, dass ich während all der Nazi-Jahre doch eigentlich nichts Wichtigeres getan hatte, als den Menschen Trost zu bringen, in dem Sinn, dass ich ihnen immer wieder vorhielt, es kann ein Wunder geschehen. Für uns sieht es unmöglich aus. Nur ein Wunder kann das Unmögliche möglich machen. Was tat ich anderes, als zu sagen, es sieht alles zum Verzweifeln aus, weil wir Gott nicht sehen. Gott aber hat lauter Überraschungen für uns vorbereitet. Er will uns zeigen, dass alles, was wir für unmöglich halten, eben deshalb gerade wahr ist. Lasst uns also schon jetzt tun, als ob wir es sehen. In der ewigen Seite unseres Lebens sehen wir es ja auch. Nur die zeitliche Seite ist der permanent vor uns stehende Versucher. Er prüft unsere Liebe zu Gott, indem er die Gegenseite, die Welt, von Hass, Neid, Macht, Erfolg uns entgegenhält. Ich nehme die Realität des Trösters. Ich tröste, weil ich die andere Seite, die wirkliche Seite, sehe und lebe. Und wie Noah und die Völker anfingen, in mir zu leben, kam mir Rashi, der unentbehrliche Deuter von Bibel und Talmud, als Gehhilfe. Während der Flut im Wasser bilden die Maße der Teva den Namen Gottes als Herr. Das Wort von Gott bildet in der Zeit der Flut, in genau diesem Jahr, biblisch 1657, die Maße des Wortes Herr, des Tetragramms, der 10, 5, 6, 5. Die Flut zeichnet mit dem Wasserstand, Bewegung der Teva, den Namen Hashem, wie wir sagen. Es wurde ein neues Leben, in das ich eintrat. Ich bemerkte, wie mir jetzt allerlei leicht fiel. Es brauchte keine Zeit oder Aufwand, dass mir Einfälle kamen. Sie kamen überraschend. Ich wunderte mich und staunte. Man kann das alles in den Heften wiederfinden, in denen ich damals alle Einfälle notierte. Ich fragte mich selbst, wie und woher das alles kam. Es waren Notizen für mich. Ich dachte noch gar nicht an gewisse andere, obwohl ich alles einbezog. Eben vor allem auch die 70 Völker. Da mir immer klar wurde, damals im Juni 45, dass die Flut, hebräisch das Mabul, dem Worte gemäß auch vom Stamm Verwirrung, dass die Arche auch im Menschlichen etwas sagen will, ihren Inhalt zeigen möchte, wusste ich, dass Wasser dann eben Zeit bedeutet. Mabul ist das Untergehen des Lebens durch Ertrinken, durch Ersticken in der Zeit. Wie geht man unter? Indem Zeit nicht mehr das gibt, was man zum Leben braucht, sondern ein zu viel bringt, ein zerstörendes, ein tötendes zu viel. Man kann sein Leben als Teil des Ewigen, als Aspekt des Ewigen herrlich genießen. Wenn aber das Leben in der Zeit auf einmal alles Leben wird, man also danach strebt, alle Welträtsel in der Zeit lösen zu wollen, alles vorherige Leben also vergisst, dann drängt sich jetzt alles in einem Umfang auf, an dem man ersticken muss. Ich nannte es schon damals eine Informationsschwemme, ein Überflutetwerden von Informationen zum Ersticken. Ein Mensch allein kann dieses Quantum nicht verarbeiten. Es müssen also viele herbei. Jeder kann nur einen kleinen Teil aufnehmen. Das Leben als Ganzes wird für den Menschen sinnlos, unfassbar, unzumutbar. Er gibt es auf. Vielleicht weiß der andere schon seinen Teil. Eine Welt erstickt an dem Gefühl, dieses Leben hier sei alles Leben. Der Mensch wird hungrig und durstig. Er will deshalb alles auf einmal. Und ich zählte die biblischen Jahre und fand, die Flut setzt im Jahr 1657 dort ein. Ich dachte, jetzt leben wir im 58. Jahrhundert und fand durch Eingebung spielend, dass 3,5 mal 1657 die 5800 ergibt und sah, Noah lebt nach der Flut 350 Jahre, also 3,5 Jahrhunderte. Es war noch kein wörtlicher Sinn dabei, nur dass Noahs Zeit nach der Flut einen Multiplikator bildet für die Zeit der Flut in der Bibel und dass das dann den Namen Noah in den Jahrhunderten ergibt. Denn 5800 ist wieder der Name Noah. Und die Flut mit der Teva, der Arche, ist das Entscheidende in seinem Leben, im Leben der Welt. Ich wusste noch nicht, was mit dem anzufangen sei, nur packte es mich, dass 3,5 mal 1657 diese 5800 ergibt, genau genommen 5799,5. Die 70 Völker blieben mir der Trost der Welt. Der Name des Herrn, der 10, 5, 6, 5, als Merkzeichen der Flut auf der Teva, auf dem Wort. Und dann kam mir, wie spielend Anfang 45, der Gedanke, dass es doch merkwürdig sei, dass in der Bibel erzählt wird, ein Strom gehe aus vom Garten Eden. Was für ein Strom? Wozu? Geht Zeit von dort aus? Mayim, Wasser, ist doch auch der Buchstabe Mem, das Zeichen für die 40. Es fiel mir ein, die Bibel misst Zeit immer mit der 40. Die 40 Tage auf dem Sinai, die 40 Tage als Zeichen des Mabul, 1. Mose 7,17, die sogar 3 mal 40 Tage am Sinai, die 40 Jahre in der Wüste, die 10 mal 40 Jahre der Knechtschaft in Ägypten, die 40 Tage bei Elia und so weiter. Mir wurde klar, das alte Hieroglyphenzeichen der Mem ist doch eben die Welle im Wasser, die Form des griechischen Buchstabens My, unser M. Wiederum Zeitmaße, Tage, Jahre und Raummaße in den Zeichen, im Erscheinenden. Wasser, Zeit, Wasser labend, Wasser tötend. Ein Weg von 40 Jahren, eine Knechtschaft von 400 Jahren. Biblische Jahre, denn diese Jahre stimmen doch gar nicht, sobald man zu rechnen, zu zählen anfängt. Wieder der Gedanke an Erlebnis, menschliches also. In der Bibel aber auch anderswo, anders wie erlebend. Dort Wasser, hier Zeit. Wasser ist hier ein Wort, das etwas beinhaltet. Öffne es, wie Noah die Teva öffnet, im Jahr 1658 der Bibel. Merkwürdig, die 58 wieder. Die 58 ist auch das Wort Chen, 8, 50, Gnade. Die Teva, das Wort, Noah, die Gnade. Gnade und Trost, auch Ruhe, lagern. Ein Strom aus Eden. Eden bedeutet Wohlbefinden, Glück. Zeit geht aus dem Garten Eden. Garten verwandt mit Hüten, Garde. Hebräisch ist Garten Gan, Gärtner, Hüter, Gonen. Vom Stamm Garten, das Erlebnis hütendes Glücks, lässt Zeit hervorströmen. Strom, dort Nahar, verwandt mit Näher, Kerze, Licht. Ein strömender Haar, strömender Berg. Verborgenheit, Schwangerschaft im Hebräischen. In der Zeit ist auch Verborgenheit anwesend. Gott in der Zeit, der Herr in der Zeit. So sah ich, dass die 26 Geschlechter von Adam bis Mose eingeteilt sind in 10, 5, 6, 5 Geschlechter dort, wo jedes Mal am Anfang Ele Toldot steht. Tetragramm, vier Zeichen, Gottes Name. Vier Zeichen, die sich schon wieder in der Zeit der Bibel zeigen. Vier Gruppen, die genauso lange dauern, wie die Zeichen vom Namen Herr, Adonai, angeben. Die ganze Zeit bis zum Sinai, der Offenbarung, umfasst gerade diese 26 Geschlechter, eingeteilt in 10, 5, 6 und 5 Geschlechter. Mehr als merkwürdig, ein Wunder, still, für mich, erlebte ich es in großer Freude. Der Strom aus Eden teilt sich in vier Teile. Der eine wird zu vier. Wie der eine Gott sich in vier Teile offenbart, in 26 Generationen geteilt in vier Gruppen, gemäß dem Wort dieser Zeichen, in Gruppen von 10, von 5, von 6 und von 5 Generationen. Und dann las ich weiter. Spielend kam es mir vor, dass erzählt wird, ein Dunst, etwas Wässriges steigt vom Erdboden aus der Erde auf. Hebräisch lautet es Ed, geschrieben als Aleph Dalet, als 1 und 4. Merkwürdig, der Strom in vier Teile und jetzt das Wort Dunst als 1, 4 geschrieben. Und ich bedenke, dass das Wort Adam, Mensch, geschrieben ist Aleph Dalet, also wie Ed, nur als Schlusszeichen die Mem hat, die 40 der Zeit des Wassers. Kommt der Anfang des Menschen Gott entgegen? Und wird der Mensch eben Mensch, indem er in die Zeit, in die 40 kommt? Gott sagt doch dort, es habe noch nicht geregnet, und gleich bevor vom Regen gesprochen wird, steigt dieses Wässrige schon auf und die Welt kann sein. Die 1, 4 von den Flüssen, ebenfalls Wässriges, ebenfalls Zeitliches, ist wieder da in dem Wort Dunst, aber nur im Hebräischen der Bibel als 1, 4. Und der Name Mensch ist doch auch 1,4 mit der 40 der Zeit als Schluss. Also Mensch, Adam, AD, geschrieben wie Ed, ist 1,4,40. Das kam mir gewaltig überraschend. Das Wort enthält also viel mehr, als wir denken. Die Zahlen als solche sind mir gleichgültig. Sie sind mir Zeichen, Buchstaben. Sie sind als Verborgene im Wort, im Geschriebenen, im gesprochenen Wort. Ich schaute. Es war alles an einem Tag, Anfang August 45 weiter. So las ich im zweiten Kapitel der Genesis in Vers 9 von den beiden Bäumen in jenem Garten Eden. Und ich weiß nicht warum, es kam ja so, vielleicht war der Strom sich in vier Teile teilt und der Dunst als Ed, als 1,4 auch Grundlage der Schöpfung ist des Menschen, der dann als Adam die 1,440 ist. Es fiel mir also ein, auch zu schauen, was diese beiden Bäume entscheidend für alles Weitere zu sagen haben. Auf den ersten Blick gar nichts. Etz Hachayim, Baum des Lebens, und Etz Hadaot Tov Vera, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Schön, was fängt man damit an? Worte waren bei mir aber mehr geworden als vorher. Die Teva, die Arche, mit dem ganzen Inhalt des Lebens, Noah, Trost, Gnade, die 58 als Jahrhundert jetzt, Noahs Name, die 3,5 mal 1657, die 70 Völker, der Untergang in der Vielheit, die Schwemme der Zeit auf einmal, die 40, die 26 als Zeit, als Geschlechter, als Name des Herrn, alles zusammen ließ mich die Worte aufschreiben. Die Zahlen der Zeichen erzählten mir mehr als ihre Namen oder ihre Laute. Ich hatte schon erkannt, dass diese Zeichen mit unseren Zahlen genauso wenig zu tun haben wie der Sinn der Worte Teva oder Noah mit ihrem Verlauten in unserer Sprache. Ich wollte, scheint es, einmal sehen, wie die Worte in ihren Zahlen aussehen. Es war mir im Juni, Juli 45 deutlich geworden, dass die Buchstaben eben die Reihenfolge der Zahlen haben und nicht umgekehrt. Die Reihenfolge der Zahlen ist die Reihenfolge der Zeit, wie wir sie erleben. Die Buchstaben als Zeichen, als Namen, als Aleph, Bet, Gimel und so weiter erzählen die Geschichte vom Leben im Sinne jener Zeitreihenfolge. Der Fluss fließt, ist ein Strom. Die Zeit fließt. Und dabei erzählt sie das Leben. Was also sagen die Zeichen jener Worte, die im Sprechen die Namen der beiden Bäume dort erzählen? Ich fing an, auf ein Stückchen Papier diese Zeichen als Zahlen aufzuschreiben. Es ist also nicht so, dass man den Buchstaben Zahlenwerte zuschreibt, sondern es ist so, dass die Reihenfolge der Zahlen 1, 2, 3 und so weiter den Buchstaben Namen gibt, Namen des Lebens, des Erlebens. Etz Hachayim, Baum des Lebens, erzählt erst einmal 70-90. Das ist Baum. Etz ist verwandt mit Zeit. Et 70-400. Ein Baum wächst, ist nicht auf einmal da. Obwohl der Anfang des Baumes, wie der der Zeit hier unsichtbar ist, in der Wurzel lebt, in der Saat. Baum schließt mit dem Zeichen Zadeh. Denn der Baum hat hier Frucht, kann sie jedenfalls haben. Die Zadeh ist die Fischangel. Die Zadeh kann die Frucht hier erreichen, kann sie aus dem Wasser holen, aus der Zeit herausheben. Während die Zeit hier enden muss mit dem Zeichen Taf, dem Zeichen 400, Zeichen der Knechtschaft, diese 400 als Hieroglyphe das Zeichen, das wie ein liegendes Kreuz aussieht, wie ein sogenanntes Andreaskreuz. Denn die Frucht der Zeit ist hier nicht erlebbar. Hier kann nur das Kreuz erlebt werden, Leiden, Verfolgung, Tod. Warum? Wozu? Weil Wachstum im Menschlichen durchbrechen muss. Gesetzmäßig gibt es keine Frucht hier. Frucht kann nur aus Liebe kommen. Deshalb also liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit allem, was du vermagst. Liebe, nicht berechnend, sondern hingebend und hinnehmend. Nach Gesetz landest du immer im Tod. Keine Wissenschaft kann dir dabei helfen. Alles aus der Welt der Gesetze kann nur ein Ende mit der Taf, mit dem Zeichen, das ein Kreuz darstellt, erreichen. Kreuz, Paradoxon von vertikalem und horizontalem, beide weder eindeutig horizontal noch vertikal. Kein Schluss hier, nichts ist hier zu beschließen. Man muss in die 500 hinein, dafür aber gibt es kein Zeichen. Die 500 kann hier nicht erscheinen, sie kann sich hier nicht zeigen. Wir sehen nur, was sich nach Gesetz hier zeigen kann. Wie sehe ich Liebe? Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nur erleben. Ich kann sie nur hinnehmen oder mich ihr hingeben, wie das Wort Liebe im Hebräischen aussagt. Ahava, geschrieben mit drei der vier Zeichen des Tetragramms, also des Gottesnamens, und dem Zeichen Bet, dem Zeichen der Zweiheit in ihr. Ist es Liebe oder ist es Heuchelei? Weißt du es selbst? Kein wissenschaftlicher Weg, dies festzustellen. Gesetz muss in der Beurteilung von Liebe versagen. Ich weiß aber aus der Überlieferung, dass ich früher schon gelesen habe, dass der Berg, auf den das Haus Gottes gebaut ist, einen Umfang von 500 hat, obwohl die ganze sichtbare Welt, der ganze Kosmos nur die 400 fasst. Das Haus Gottes sprengt das Gesetz und der Baum des Lebens umfasst ebenfalls 500. So groß? Ja, unermesslich. Und die Distanz von der Erde zum Himmel wird ebenfalls mit 500 angegeben. Also, wissenschaftlich kann man vom Himmel nicht reden. Wissenschaftlich endet alles in der 400, im Tod. Merkwürdig, Tod ist hebräisch Met, 40-400, also Zeit. endend in Knechtschaft, in der 400, in der Taf, im Zeichen, das wie ein Kreuz aussieht. Eine Hieroglyphe gibt doch gerade an, wie etwas hier in der Welt der Gesetzmäßigkeiten aussieht, während die echten Zeiten wie Leben hier von dort her, vom Ewigen her gesehen, aussehen. Vollkommen anders. Es gibt ja also eine Frucht vom Baum, die auf das andere hinweist, die aus dem Wasser, aus der Zeit herausgefischt werden kann. Ich sehe jetzt einen Baum nicht mehr, wie man ihn kennt, ich sehe die Frucht, die das neue Leben des Baumes enthält. Das Wort des Lebens, Hachayim, erzählt in der Welt der Zahlen, Quelle allen Lebens, die 5, 8, 10, 10, 40. Leben ist ein Wort, das schon gleich von einer Einheit eines Paradoxons erzählt. Ich kenne doch auch die beiden Augen als Enayim, die beiden Hände als Yadayim, links und rechts einander entgegengesetzt. So auch Leben, das eine und das andere, Leben in der Zeit und Leben vielleicht nach dem Tod, Leben jetzt schon, wo ich mich als aus der Zeit gefischt empfinde. Also Leben im Zeitlichen und Leben im Ewigen. Der Begriff Baum des Lebens enthält als Erzählmöglichkeit im Heiligen also 70, 90 und 5, 8, 10, 10, 40. Der ganze Begriff enthält im Wort, im Göttlichen dies alles zusammen, umfasst 70, 90 und 5, 8, 10, 10, 40 zusammen 233. Merkwürdig. Das ist auch das hebräische Wort Regel, Fuß. Aber es bedeutet auch das Hinaufziehen aus der ganzen Welt dorthin, wo Gott wohnt, ins Zentrum der Welt, wo, dem Namen Jerusalem in der Sprache gemäß, Gott in der Vollkommenheit im Frieden erscheint. Man nennt es auch Wallfahrt. Man kennt die drei Regalim, wie Regel in der Mehrzahl lautet. So erzählt der Baum des Lebens auch vom Hinaufziehen von überall her ins Zentrum der Welt des Lebens. Und er erzählt natürlich noch viel mehr. Dies hier ist einer der Aspekte vom Baum des Lebens. Er enthält die Einheit vom Paradox, auch von Leben und Tod. Und so kommt es auch, dass ich das Wort vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aufschreibe. Das ergibt wieder die Zahl 70-90 für den Baum. Dann aber die Zeichen 5-4-70-400 für Wissen, Erkenntnis. Und dann Gut. 9, 6, 2 und Böse, 270. Das verbindende und ist das Zeichen 6, das Zeichen der Verbindung. Der ganze Begriff dieses Baumes zählt also 70, 90, 5, 4, 70, 400, 9, 6, 2, 6, 270. Und alles, was er erzählt, ist die Zahl 932. Schön. Was aber sagt diese Zahl? Was mache ich mit ihr? Auf einmal fällt mir wieder die 1,4 ein, der Strom, der sich in vier Teile teilt, der Dunst, der im Hebräischen 1,4 lautet, et. Und so denke ich mir, der Baum des Lebens könnte diese 1 sein, der andere Baum jene 4. Und ich sehe tatsächlich, 4 mal 233 ist 932. Ich springe auf. Das ist doch nicht möglich, dass im Wort selber das noch aufgeht. Könnte das ein Mensch je machen? Die Worte Baum, Leben, Wissen, Gut, Böse, und, der, das alles sind doch schon längst bestehende Worte aus der Sprache und dennoch enthalten sie zusammen diese Zahlen in genau dem Verhältnis 1 zu 4. 233 mal 4 gibt 932. Wie ist das möglich, dass in bereits existierenden Worten, überall verwendet, gerade bei diesen beiden Bäumen, das für die Erschaffung der Welt grundlegende Verhältnis lebt und jetzt hervorkommt? Ich war mir sicher, dass ich das noch nirgend gelesen oder gehört hatte, obwohl das Verhältnis 1 zu 4 oft vorkommt. Der Baum des Lebens ist die 1, ist also die Quintessenz von beiden Bäumen. Ich sehe auf einmal den Daumen und die vier Finger. Ich sehe den Kopf und die vier Teile des Körpers durch Gelenke so aufgeteilt. Ich verstehe, was das Enthaupten bedeutet, die Eins von der Vier zu trennen. Ich spüre, was hartnäckig bedeutet. Der Nacken ist hart. Er lässt nicht unterscheiden zwischen der Eins und der Vier. Er tut, als ob es eben keinen Unterschied gibt. Also, als ob zwischen dem Heiligen und dem Profanen kein Unterschied bestünde, zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit die gleichen Maße herrschten, als ob eine biblische Elle mit irdischen Zentimetern gemessen werden könnte. Auf einmal geht eine ganz neue Welt für mich auf. Da sehe ich, was erzählen bedeutet. Im Wort selbst lebt das Wunder, nicht in der Zahl der Worte, nicht in der Zahl der Buchstaben. Im Wort selber ist das Wunder. Und das geht überall weiter. Das ist das Wunder vom Wort, das Wunder von Zeit und Raum. Gott gibt die Maße des Wortes, die Maße der Sprachen. Es fällt mir auf, dass Josef den Ertrag Ägyptens auch in Teile von 1 zu 4 verteilt, ein Fünftel also nimmt. Ich weiß schon, dass Israel aus Ägypten auszieht, und zwar Chamushim, bewaffnet, übersetzt man oft, aber es steht dort zu Fünfen. Ich denke an die vielen Stellen, wo die Fünf vorkommt. Beim Diebstahl gebe man ein Fünftel zum Gestohlenen hinzu bei der Rückgabe. Die zwei Fünfer im Namen des Herrn, 10, 5, 6, 5. Und heißt nicht Josua, der ins gelobte Land hinüberbringt, Sohn von Nun, Sohn der 50? Eine neue Welt öffnet sich. Ich bekomme jetzt sogar Angst, dass man mich heute oder morgen nach Hause schicken könnte, wieder in die Hektik der wichtigtuerischen Welt zurück. Ich spüre, das hat keiner je gesehen, jedenfalls nicht erzählt oder aufgeschrieben. Jetzt kann ich mich nur noch mit diesem Wunder befassen. Werden die Menschen es verstehen? Gewiss, es ist doch alles ganz einfach, ganz klar. Kinder können das verstehen. Das müsste der Unterricht sein. Ein neuer Unterricht, eine Erneuerung. Erziehung bedeutet im Hebräischen wie Unterricht eigentlich Erneuerung. Chinuch. Man wird jetzt alles neu, echt, wirklich sehen können. Ich will anfangen, die ganze Bibel so zu lesen, mit dem Geheimnis des Wortes als Maßstab. Ich schreibe dann ein Buch und nenne es Offenbares Geheimnis. Dass ich dieses explosive Geheimnis bei mir trage, macht mich ungekannt leicht. In gewissen Momenten denke ich, man hat mich damals im Februar 43 tatsächlich erschossen. Und ich bin jetzt in der Welt der Ewigkeit. Oder man hat mich tatsächlich zertrampelt, gehängt, begraben. Und das alles ist aus einer anderen Welt. Bin ich dort mit all den anderen zusammen, die auch getötet wurden, die verlassen wurden von der ganzen Welt, die einfach weitermacht, mit hohlem Unsinn weitermacht? Oder ist mir das gekommen, wozu Gott Israel machte, die neue Welt, den neuen Himmel, die neue Erde? Auf einmal sah ich die Leute, auch gerade die in meiner Nähe, wie ich früher die Tiere gesehen hatte. Sie würden mich nicht verstehen. Die Leute blieben aber nett zu mir. Ich betrachtete einen Zellengenossen im Krieg, Stadtrat von Den Haag, Spross einer adligen holländischen Familie. Man hatte ihn in Haft genommen, weil die Nazis, während er das Ressort der Stadtwerke verwaltete, einen Panzergraben durch die Stadt gegraben hatten, Teil des Atlantikwalles. Was konnte er dafür? Gut, Schuldige muss es eben geben. Und die Nazis beriefen sich auf Kriegführung, auf Strategie. Das war die Episode Der vierte Kreis, meine Geburt in eine neue Welt. Die nächste und zugleich letzte Episode dieses Büchleins, Die Haft, heißt Die Kernkraft des Wortes.